Willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Ich sitze gerade mit meiner Freundin Sonja Derntl im Innenhof des alten AKH. Man hört es vielleicht an dem Wind, der im Hintergrund geht. Hin und wieder werden vielleicht ein paar Kinder zu hören sein. Und wir waren gerade vorher Mittagessen, wo ich ein paar interessante Details über dich erfahren habe, Sonja. Zum Beispiel, dass du mit 10 Jahren angefangen hast, dich mit dem Internet zu beschäftigen und Websites zu bauen, was ich vorher nicht wusste. Also ich bin schon gespannt, welche Infos ich heute noch von dir bekommen werde bei dem Interview. Also ich habe dich primär gefragt, ob du an dem Podcast teilnehmen möchtest, weil ich es einfach voll spannend finde, wie du deinen beruflichen Weg gehst. Du hast ja Translationswissenschaften und Politikwissenschaften an der Uni Wien studiert und bist jetzt an der UN in New York.
Genau.
Wo ich dich letzten Oktober auch besucht habe, wo ich dann dankenswerterweise bei dir wohnen durfte, ja. Was natürlich ziemlich cool war. Und jetzt wollte ich dich einfach ein bisschen zu dem Thema interviewen und auch dazu, wie du deinen Weg gegangen bist und was du vielleicht auch anderen mitgeben kannst, die ihren Weg gehen wollen, ihren beruflichen Weg, sich etwas aufbauen wollen. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du zu dem Studium gekommen? Also war das was, war dir klar von Anfang an, du willst das studieren oder hat sich das am Weg ergeben?
Es ist eigentlich eine recht lustige Geschichte. Ich habe mit 15 den Film Die Dolmetscherin mit Nicole Kidman gesehen und ich wusste davor eigentlich gar nicht, dass es sowas gibt und der Film hat mir das dann irgendwie nahegebracht und ich habe immer Sprachen gerne mögen. Und ich war auch immer gut, sowohl in Englisch als auch in Französisch. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir irgendwie sofort gedacht, ja, das ist es, das ist das, was ich studieren will. Und das heißt, ich wusste eigentlich so ab 15, 16, dass ich Dolmetscherin werden möchte. Und habe dann dementsprechend natürlich auch, also das Bachelorstudium der Translationswissenschaft hieß Transkulturelle Kommunikation. Und deswegen war mir eigentlich gleich klar, dass ich das inskribieren werde an der Uni. Und Politikwissenschaft habe ich eigentlich dazu genommen als mehr oder weniger als Hobby. Mich hat Politik immer schon sehr interessiert. Ich habe als Volksschülerin schon jeden Tag die Nachrichten gelesen in der Früh, bevor ich in die Schule gegangen bin. Und mich haben einfach besonders politische Systeme haben mich immer sehr interessiert, wie die Wahlen funktionieren in verschiedenen Ländern, wie die Wahlsysteme funktionieren, wie in verschiedenen Ländern regiert wird. All das hat mich immer besonders interessiert und ich hatte nie vor, in der Politik zu arbeiten oder irgendwas damit zu machen. Das war eigentlich ein reines Interessensstudium, das ich noch dazu zusätzlich gemacht habe. Zuerst, um mir die Zeit zu verbringen und danach eigentlich, weil uns im Studium an der Translationswissenschaft immer sehr stark nahegelegt wurde, wir sollen eine Spezialität haben und wir sollen noch irgendein anderes Fachgebiet haben, wo wir uns besonders gut auskennen, damit wir uns quasi ein bisschen absetzen können von der Konkurrenz sozusagen. Und so kam das eigentlich.
Okay. Ja, es ergibt sich ja gut, oder? Es ist eine gute Kombination.
Ja, es ist eine gute Kombination und ich kenne doch auch einige Leute, die mit dieser Kombination dann auch in den diplomatischen Bereich gegangen sind. Das habe ich mir auch eine Zeit lang überlegt.
Ja, ich kann mich erinnern.
Und
ja.
Das war eigentlich dann der Hauptgrund, warum ich das nicht gemacht habe, war eigentlich, dass ich keine Lust hatte, alle 4 Jahre meinen Wohnort zu wechseln. Mhm. Also ich bin zwar gerne im Ausland und ich bin auch gerne unterwegs, aber ich möchte nicht, dass mir dann vorgeschrieben wird, wann die Zeit gekommen ist, dass ich einen Ort wieder zu verlassen habe. Und das war dann eigentlich der Hauptgrund, warum ich nicht in den diplomatischen Bereich gegangen bin.
Okay, verstehe. Und wie hat sich es dann mit der UN in New York gegeben?
Naja, ich habe 2015 ein Praktikum gemacht bei der Ständigen Vertretung Österreichs bei der UNO. Wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich in den diplomatischen Bereich gehe und deswegen war ich dort. Und das hat mir auch, also mich hat das Praktikum auch sehr interessiert und das hat mir auch sehr gefallen, aber das Hauptding war, dass mir einfach New York so gut gefallen hat. Also ich habe mich in New York zum ersten Mal so richtig, richtig zu Hause gefühlt und das war meine Stadt. Und ich bin dann nach 4 Monaten wieder zurückgekommen. Und ab dann habe ich eigentlich versucht, in New York einen Job zu bekommen. Und dann habe ich durch Zufall über eine Bekannte, die dort gearbeitet hat, die mittlerweile eine gute Freundin von mir ist, habe ich erfahren, dass eine Stelle frei wurde im deutschen Übersetzungsdienst bei der UNO als Korrekturleserin. Und das ist etwas, das ich davor seit Jahren freiberuflich gemacht habe. Ich habe lange Zeit freiberuflich als Korrekturleserin gearbeitet, neben meiner eben Übersetzer- und Dolmetschtätigkeit. Und somit habe ich mich für diese Stelle dann beworben. Und ja, nach langem Prozedere dann auch bekommen.
Hast du es auch bekommen? Also wundert mich mittlerweile gar nicht, nach dem, was du mir vorher beim Essen erzählt hast oder was du mir jetzt auch vorher erzählt hast, dass du dir in der Volksschule schon immer die Nachrichten durchgelesen hast. Ich bin jetzt noch immer der Meinung, dass du dich mal auf eine Hochbegabung testen lassen solltest. Aber ja, das ist dann ein anderes Thema.
Ich glaube, dafür müsste man höher begabt sein.
Naja, unterschätze dich mal nicht. Aber total spannend auf jeden Fall. Das heißt, wie viele Jahre hat es dann gedauert vom Praktikum bis zur Stelle, die sich eröffnet hat?
Vom Ende des Praktikums bis zur Bewerbung 6 Monate.
Aha, okay. Also
bis ich die Stelle hatte, 11. Also bis ich begonnen habe. Dort waren es 11 Monate.
Und ich glaube, du warst ja davor auch schon im Ausland, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, genau. Warst du zweimal auf Erasmus?
Genau, also ich war einmal auf Erasmus, also ich war im Master, war ich auf Erasmus in Genf und habe dort an der sogenannten ETI, das ist die École de Traduction et Interprétation, also die Schule für Übersetzer und Dolmetschen, ein Auslandssemester gemacht. Und im Bachelor habe ich ein mir selbst organisiertes Auslandssemester gemacht an der McGill University in Montreal. Das war damals noch möglich, da hatte die Uni Wien etwas, das nannte sich Auslandskostenzuschuss. Mhm. Und den konnte man beantragen, wenn man sich quasi eigenständig ohne ein gegenseitiges Wechselabkommen bei einer Uni auf ein Auslandssemester beworben hat.
Okay. Also ich wusste, dass es das gibt. Der Freund von einer Freundin hat das auch gemacht, in Südamerika. Aber ich glaube, ja, also ansonsten habe ich es noch nie gehört, dass das jemand gemacht hat. Ist, glaube ich, etwas aufwendiger, aber es geht.
Es war auf jeden Fall aufwendiger. Ich habe mich im Endeffekt an der Universität in Montreal bewerben müssen, als wäre ich eine neu dort Studierende. Also ich musste auch deren Application Fee bezahlen und all diese lustigen Dinge. Aber ich bin dann... Ich glaube, ich habe mich dort im Dezember beworben, bin dann im April genommen worden. Ja, und bin dann im Anfang September war ich dann dort. Das ist mittlerweile auch 10 Jahre aus.
Die Zeit vergeht so schnell.
Die Zeit vergeht.
Mein Erasmus-Aufenthalt in Luxemburg ist mittlerweile auch 6 oder 7 Jahre her.
Ja.
Also das heißt, ich habe schon immer irgendwie in den amerikanischen Raum auch gezogen.
Genau, also mich hat die Kultur immer schon interessiert und fasziniert. Ich war die erste in meinem Freundeskreis, die Filme und Serien begonnen hat auf Englisch zu schauen. Ich war 14 Jahre alt und habe mir mühselig das damals 2004 im Internet irgendwie zusammengekratzt.
Es war noch nicht so einfach wie heute mit Netflix.
Genau, das war damals alles noch nicht so einfach. Und bin dann irgendwann zufällig darauf gestoßen, dass es, wie die Zeit vergeht, in Wien eine amerikanische Videothek gab.
Aha.
Wo man sich englischsprachige DVDs ausborgen konnte. Da war ich dann auch Stammkundin irgendwann. Also mich hat das immer schon interessiert und ich habe als Teenager schnell viele Freunde im Internet gefunden, die auch hauptsächlich im amerikanischen und kanadischen Raum zu Hause waren und war dann mit 15 das erste Mal alleine in Kanada auf Sprachferien, also Sprachurlaub. War dann auch, habe mich dort sehr gut mit meiner Gastfamilie verstanden, so gut, dass ich dann die nächsten 2 Jahre mit meiner Schwester auch wieder dort war.
Habt ihr den Kontakt gehalten?
Wir haben den Kontakt gehalten. Wir sind sogar heute noch, 15 Jahre später, noch in sporadischem Kontakt.
Ja, also, schön.
Das war echt sehr nett.
Ja, ich bin auch ein Fan davon, ins Ausland zu gehen, Sprachreisen zu machen. Ich finde, man lernt dort einfach so viel auf eine andere Art und Weise, wie man es nicht lernt, wenn man diese Erfahrung nicht macht. Ja. Also wenn man sich dafür interessiert, finde ich super, wenn man es auch umsetzt. Gab es bei dir irgendwelche, also du hast gesagt, dieser Film hat dich auf die Idee gebracht, das zu studieren. Hast du so auch Mentorinnen oder gab es irgendwelche Programme oder Vereine, die dich sozusagen gefördert haben in deinem Karriereweg?
Also anfänglich überhaupt nicht. Das ging so weit, dass in meiner Schule wurde in dem Jahr, als ich Matura gemacht habe, wurde in der Woche vor den Semesterferien wurde etwas eingeführt, das nannte sich die Kompetenzwoche. Das gab es für jede Schulstufe und für die 12. Schulstufe war das quasi das Schnuppern ins Unileben. Und wir waren 17 Leute in meiner Klasse und sie haben quasi durchgezählt, was die meisten Leute interessiert hat. Und das konnten wir uns dann anschauen. Also wir waren dann an der WU und wir waren irgendwo an der Uni Wien, aber nichts, was irgendwas mit Sprachen zu tun hatte. Und sie haben dann auch, also da haben wir Führungen gehabt und sie haben uns das alles ein bisschen gezeigt. Und sie haben dann auch ehemalige Studenten eingeladen und haben eigentlich versucht, für jeden, der irgendwie schon wusste, was er machen wollte, jemanden einzuladen, der das studiert hat oder in diese Richtung studiert hat. Aber nur bei mir haben sie niemanden gefunden, der aus meiner Schule irgendwie Übersetzen oder Dolmetschen studiert hätte. Das heißt, ich hatte dann auch niemanden davor, mit dem oder der ich reden konnte. Ich weiß, ich war in der ersten Woche meines Studiums bei unserer damaligen Studienvertretung und im Endeffekt lief das so, dass wir ihnen einen detaillierten Studienplan in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, danke, viel Spaß.
Ja.
Aber man nicht wirklich irgendwas fragen konnte und ich wusste halt nichts. Ich bin die ältere Schwester in meiner Familie. Ich war zwar nicht die erste in meiner Familie, die an die Uni gegangen ist, beide meiner Eltern haben studiert, aber das war dann natürlich auch schon über 30 Jahre her. Und eigentlich hat mir niemand wirklich helfen können und niemand was sagen können. Ich hatte eigentlich kaum ältere Freunde. Meine Freunde waren alle gleichaltrig. Das heißt, ich musste mir wirklich alles selbst zusammensuchen. Es ist dann im Laufe des Studiums ist es ein bisschen besser geworden. Sie haben auch sich wirklich bemüht bei uns. Im Masterstudium gab es über den Übersetzer- und Dolmetscherverband, den österreichischen, gab es ein Mentoring-Programm, wo jeder, der Jungmitglied war bei der Universitas, das ist dieser Verband, konnte sich für dieses Mentoring-Programm anmelden. Und jedem und jeder wurde eine dienstältere Person zugeteilt, die in diesem Feld arbeitet. Und das war in meinem Fall zwar eine sehr nette Frau, aber ich hatte damals, war mein eigentlicher Plan, dass ich Dolmetscherin bei der EU werden möchte. Und die Mentoren waren aber so wenig vorhanden. Also es gab so wenige, die sich freiwillig gemeldet haben, dass die Mentorin, die mir dann zugeteilt wurde, eigentlich selbst fast nicht gedolmetscht hat, sondern hauptsächlich übersetzt hat und nichts mit den EU-Institutionen am Hut hatte. Was sehr schade war, weil sie sich wirklich einen ganzen Nachmittag für mich Zeit genommen und alle meine Fragen beantwortet und sich wirklich gekümmert. Aber im Endeffekt hat es mir dann gar nicht so viel gebracht. Weil sie halt eigentlich überhaupt nicht das gemacht hat, was mich damals interessiert hat. Also das war sehr schade und deswegen würde ich, glaube ich, auch jedem und jeder, der in seinem Feld arbeitet, wo es so ein Programm gibt, nahelegen, Mentor oder Mentorin zu werden. Gerade diejenigen, die sich wünschen würden, dass sie das selbst,
ja,
dass sie das selbst gerne in Anspruch genommen hätten. Weil es halt echt cool ist, mal mit Leuten reden zu können, die schon Erfahrung haben. Denn ich glaube, jeder, der in einem neuen Feld zu arbeiten beginnt, kennt sich anfangs einfach überhaupt nicht aus. Das ist einfach normal und das ist einfach so. Und da ist es einfach schön, wenn man jemanden hat, der einem da ein bisschen hilft und Unterstützung bietet.
Ja, da kann ich total nachvollziehen. Also wir haben vorher beim Essen auch ein bisschen drüber geredet, eben über Vereine oder Mentorenprogramme, Mentorinnenprogramme. Und also bei mir war es ähnlich. Ich kann mich auch erinnern, dass bei mir da waren wir 16, da waren auch Studentinnen in der Schule bei uns und da war sogar eine Psychologiestudentin, wo wir uns damals eh alle gewundert haben, weil das halt so ein Studienfach ist, was zwar viele studieren, aber ja, ich würde jetzt mal sagen, so die traditionelle Richtung oder das, was die meisten jetzt bei uns sich entschieden haben, war es eigentlich nicht. Aber für mich, mir kam es ganz gut gelegen, weil ich mir halt Psychologie überlegt habe. Und bei uns gab es dann auch im ersten Semester so ein Programm, wo wir so Mentorinnen hatten in so einer kleinen Gruppe. Ich hatte dann aber doch eigentlich immer so das Gefühl in der Schule und beim Studium, dass man sich halt total auf die eigenen Füße stellen muss, wenn man bestimmte Interessen oder Ziele hat, wo es schon interessierte Leute gibt, die einem helfen wollen, die aber selber nicht aus dem Background kommen und dann eben dieses Background-Wissen dazu auch nicht haben. Und irgendwann habe ich dann es hat länger gedauert, aber irgendwann habe ich gemerkt, man muss sich da echt selber so auf die Beine stellen, Leute einfach ansprechen, anschreiben, selber connecten und halt auch oft alleine zu Veranstaltungen gehen oder alleine in Büros gehen und sich durchfragen. Aber man sieht ja, dass man seine Ziele dann erreichen kann, wenn man es macht. Was war denn für dich wichtig, dass du deine beruflichen Ziele im Endeffekt umsetzen konntest? Also gibt es etwas, wo du sagst, diese Sache oder diese Person hat mir dann tatsächlich geholfen, dass ich den Traum, der sich dann bei mir ergeben hat, dass ich den auch umsetzen konnte?
Also ich glaube, die Person, die für mich im Endeffekt am wichtigsten war, war meine Englischlehrerin aus der Schule.
Ja?
Meine Englischlehrerin in der Schule war, also ich habe 8 Jahre lang die gleiche Englischlehrerin gehabt und wir waren, also sie war mein Klassenvorstand und sie war sie ist Amerikanerin. Und sie hat uns irgendwie einfach diese amerikanische Kultur quasi mit auf den Weg gegeben und ich bin da voll drauf eingestiegen und mich hat das sehr interessiert und ich bin deswegen auch, wie gesagt, dadurch, dass ich sehr schnell auch eben Dinge auf Englisch geschaut habe und begonnen habe, mit Leuten auf Englisch zu kommunizieren, bin ich in der Oberstufe dann relativ schnell zur Klassenbesten geworden in Englisch. Und ich wurde dann auch wirklich gefördert. Also mir hat damals meine Englischlehrerin sehr stark nahegelegt, dass ich das Englischwettbewerb Freifach machen soll. Das habe ich dann auch 3 Jahre lang gemacht. Und bin.
Da hast du dann außerhalb von der Schule an Englischwettbewerben teilgenommen, oder wie?
Also das hat so funktioniert, das war immer ein Freifach, das lief aber nur ein halbes Jahr. Das lief so von Oktober bis März oder bis Ende Februar. Dann gab es Ende Februar, wo wir uns quasi vorbereitet haben auf diesen Wettbewerb. Dann gab es Ende Februar einen schulweiten Wettbewerb für alle, die diesen Kurs gemacht haben. Und die besten 2 wurden dann zum wienweiten Wettbewerb entsandt. Und ich habe da gerade, in der 8. Klasse habe ich dort sehr gut abgeschnitten. Und das war irgendwie wichtig. Das war so das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, dass ich irgendwie ein bisschen gefördert werde in einer meiner Interessen beziehungsweise in etwas, wo ich tatsächlich gut war.
Ja.
Und ich bin auch damals über meine Englischlehrerin zu meinen ersten Jobs gekommen als Nachhilfelehrerin. Und also sie hat mich eigentlich wirklich sehr stark gefördert und quasi irgendwie auch auf diesen Weg gebracht in dieser Hinsicht. Und das hatte ich dann. Ich hatte an der Universität viele wirklich großartige Professoren und Lehrer, aber irgendwie niemanden mehr in diese Richtung, der einen wirklich dann auch gefördert oder gepusht hat. Gerade wenn man so... Ich habe eben vorher erzählt, ich war immer gut, aber ich war nie eine, die wirklich die Nummer 1 war. Und da ist es dann halt echt schwierig, wenn man zu 30 in einem Kurs sitzt, dann tatsächlich gefördert zu werden. Ja. Wenn man nicht extrem hervorsticht, sage ich jetzt einmal. Und ja, das ist einfach, ich meine, das ist natürlich auch eine Riesenkritik an den Größen der Kurse. Und das habe ich halt besonders gemerkt in einem anderen Sinne, als ich nach Genf gegangen bin und plötzlich wir zu dritt im Kurs waren. Und ich halt echt gemerkt habe, wie viel eigentlich weitergeht in einem Semester, wenn man mehr oder weniger Privatunterricht hat. Und sich nicht mit 30 anderen um 5 Minuten Feedback,
ja.
Ich will nicht sagen streiten zu müssen, aber...
teilen müssen einfach.
Ja, genau. Also einfach, wenn am Ende der Stunde 5 oder 10 Minuten für Feedback übrig bleiben, aber 30 Leute Feedback brauchen, dann gerade wenn man nicht einer der Schlechtesten war, bekommt man halt oft sehr wenig mit, außer Danke war gut. Aber von dem kann man sich nicht verbessern, weil ich natürlich nicht perfekt war und natürlich viel Raum für Verbesserungen war. Und gerade in einem Studium wie Dolmetschen, das eigentlich nur praktisch ist, oder fast nur, also natürlich, wir haben ein paar Theoriekurse gehabt, aber das de facto fast nur praktisch ist, ist es sehr schwierig, sich zu verbessern, wenn man nicht weiß, wie oder was es eigentlich zu verbessern gilt. Und das war dann eben, als ich nach Genf kam, besonders wertvoll. Also ich habe natürlich dort auch, ich habe ein paar Lehrende gehabt, die waren tipptopp, die waren so toll, die haben sich wirklich um mich gekümmert, obwohl ich war auf Erasmus dort, die hätten nichts machen müssen, außer, also sie hätten mich nicht einmal in ihren Kursen sitzen lassen müssen. Das war eigentlich auch schon ein Privileg, denn viele Erasmus-Studenten im Dolmetschen dort wurden abgelehnt. Aber mich haben sie hineingelassen und ich durfte die Kurse dort besuchen und es gab wirklich welche, die haben sich sehr gekümmert. Eine meiner Französischprofessorinnen dort hat gleich gemeint, ja, sie müssen ihr Französisch verbessern, um wirklich dolmetschen zu können. Und die hat mir dann richtig einen Plan geschrieben für jeden Tag, was ich tun soll, um mein Französisch zu verbessern. Das war ganz toll. Dann hatten wir natürlich auch andere, denen am liebsten gewesen wäre, dass... ich nicht in ihrem Kurs gesessen wäre, die dann nicht so nett und verständnisvoll und sympathisch waren, sag ich mal.
Weil du Erasmus-Studentin warst, oder?
Weil ich Erasmus-Studentin war, hauptsächlich. Also ich weiß es nicht, weil ich Erasmus-Studentin war, weil ich Österreicherin war. Also, ja, es war dann teilweise schon schwierig, auch dort. Weil es halt echt ein bisschen eine, wie man auf Englisch so schön sagt, Cutthroat Environment war, wo nur der Beste überlebt.
Also so Konkurrenzdenken auch.
Bei den Studierenden nicht, überraschenderweise. Also die Studierenden selbst waren extrem sympathisch und haben wirklich sich darum gesorgt und dafür gesorgt, dass alle ihre Mitstudenten mitgezogen werden und Erfolg haben. Aber das Konkurrenzdenken war bei den Lehrkräften vorhanden. Denn die haben alle in Genf am freien Markt gedolmetscht und haben sich alle Sorgen gemacht, dass wenn sie da die neuen Studenten durchlassen, dann könnten die ihnen ja ihre Jobs wegnehmen. Und so haben sie unterrichtet. Und das ist, also nicht alle, aber teilweise. Aber das kam so rüber. Und das ist halt nicht unbedingt der Ansatz, den man wählen sollte als, sage ich jetzt mal, pädagogische Kraft.
Ja. Ja, interessant, wie das an anderen Universitäten vielleicht anders ist. Und dass es halt natürlich immer unterschiedliche Lehrkräfte und Lehrstile gibt. Ja, das ist mir beim Psychologiestudium, also was die Größe betrifft, natürlich auch aufgefallen, dass es was anderes ist, wenn du eine Vorlesung hast, wo 200 Leute drin sitzen, oder wenn es ein Proseminar ist, wo 15 Teilnehmer sind. Das ist dann schon was anderes. Und wie ist es für dich jetzt im Moment in New York? Erzähl mal ein bisschen über deine Arbeit dort.
Naja, jetzt im Moment ist gerade eine komische Zeit, weil, wie du ja weißt, wir nehmen dieses Interview in Wien auf. Ich bin seit 3 Monaten in Wien, danke Covid-19. Aber sagen wir mal die Zeit davor. Ja, also ich habe einen relativ normalen Bürojob, sage ich jetzt einmal.
Euer Office ist total ja, total nett, also voll klein, bisschen ja, genau, altmodisch. Ich habe dich ja besucht im Oktober, da hast du es mir ja auch gezeigt und hast mir auch eine Führung durch die UN gegeben, was ich ziemlich cool fand.
Genau, also wir sind ja auch, ich arbeite im deutschen Übersetzungsdienst in New York und wir sitzen nicht im Hauptgebäude, also das Hauptgebäude, das große Gebäude, das man kennt, das man auch besuchen kann, das ist ungefähr 5 Minuten entfernt von uns. Wir sitzen in einem kleinen, sage ich jetzt einmal, 60er-Jahres-Stil Nebengebäude.
Ja, es kam mir so ein bisschen wie in den Filmen vor.
Ja, mit Cubicles und die Übersetzer haben Büros. Ich bin als Korrekturleserin im Großraum in so einem Cubicle. Und ja, ich arbeite 40 Stunden die Woche mit einer Stunde Mittagspause, was sehr nett und großzügig ist. In der Zeit der Generalversammlung 42,5 Stunden in der Woche. Und ja, ein normaler Tag läuft im Endeffekt so ab. Wir haben einmal in der Woche eine Teambesprechung, wir sind zu zehnt. Wir haben eine Chefin, 6 Übersetzer und 3 Leute, die im sogenannten General Service arbeiten, da gehöre ich auch dazu. Und ja, also wir haben am Montagmorgen haben wir immer eine Besprechung, wo wir besprechen, was so los ist in der UNO und in unserer Abteilung insgesamt und dann auch den Plan für die Woche besprechen und besprechen, welche Dokumente wir rausgeben am Ende der Woche. Und ja, sonst verbringe ich den Großteil meiner Woche damit, dass ich die Dokumente, die von anderen übersetzt wurden, quasi die finale Version Korrektur lese und nochmal schaue, dass keine Fehler im Dokument enthalten sind. Und wenn ich gerade nichts zum Lesen habe, dann editiere ich die Bandfassung, wo alle Resolutionen des Sicherheitsrats gesammelt werden jedes Jahr, wo ich in einer Übersetzungssoftware die Änderungen durchführe, die auch die englischen Editors davor gemacht haben. Und ja, und sonst mache ich ein bisschen was von allem, sage ich mal. Ich unterstütze meine Chefin, wenn sie gerade viel um die Ohren hat mit administrativen Dingen. Ich habe vor einigen Jahren die Website unseres Übersetzungsdienstes, also den gesamten Inhalt dieser Website aufgebaut. Und hauptsächlich ist meine Kollegin jetzt dafür verantwortlich, diese Inhalte zu verwalten, aber hin und wieder, wenn sie zu viel zu tun hat oder im Urlaub ist, bin ich dafür zuständig, dass diese Website aktualisiert wird. Genauso unser Social Media, unser Twitter-Account, der aber hauptsächlich dafür dient, die Leute zu informieren, wenn wir neue Dokumente hochladen. Ja, also das ist so der Grundstock meiner Arbeit.
Okay, klingt spannend. Und wie ist das Leben in New York für dich? Oder wie würdest du sagen, weicht es vielleicht in der einen oder anderen Hinsicht von dem ab, was man sich halt so drunter vorstellt, wie man es vielleicht aus den Filmen kennt und wie es tatsächlich ist? Also ich habe mal den Satz gehört von jemandem, New York, eine Stadt voller Misfits. Und fand es sehr schön, wie ich dort war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es sind einfach wirklich Leute aus allen Regionen und Orten dort und einfach so viele verschiedene Leute und jeder passt aber irgendwie rein, egal wie anders man ist.
Ja, das würde ich sagen, das ist absolut korrekt, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man sich in einer Großstadt sehr schnell sehr allein fühlen kann. Und ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist für viele Leute, wenn sie neu nach New York ziehen und dass das sehr überfordernd sein kann am Anfang. Aber ich glaube andererseits auch, dass jeder in New York wirklich seine Leute finden kann. Also ich glaube, es gibt einfach für jeden, also dadurch, dass es ist natürlich nicht nur eine Großstadt, sondern es ist auch wirklich das Zentrum der Kultur. Also es kann auch jeder, kann für jedes noch so abstruse oder seltene Interesse, glaube ich, jemanden finden, den das auch interessiert und möglicherweise auch noch irgendein Event oder eine Veranstaltung finden, wo man sich treffen kann und über das lernen oder sich unterhalten oder dies oder das. Also ich glaube, dass es einfach es ist für jeden was dabei.
Ja.
und es gibt einfach alles dort. Und es ist, New York ist so wunderbar für mich, weil man kann so viele tolle Leute treffen und kennenlernen und sich mit Freunden von Freunden unterhalten, die irgendwas total Spannendes machen. Und die Leute sind relativ offen und man kommt schnell ins Gespräch. Aber andererseits, wenn man gerade, sage ich mal, keinen Bock hat, kann man in New York in einer Stadt von 8,5 Millionen Leuten auch wunderbar allein sein. Also man ist sehr schnell sehr anonym. Ich kenne viele Leute, die gesagt haben, ja, sie haben schon irgendwie Heulkrämpfe in der U-Bahn gehabt, und weil ihr Job so fürchterlich war oder so. Und sie wurden einfach in Ruhe gelassen. Was sie persönlich so angenehm fanden, dass nicht sofort die Leute hergelaufen sind und gesagt haben, oh Gott, was ist denn? Sondern dass man einfach quasi für sich selbst in Ruhe
weinen kann.
In Ruhe weinen kann, ja, obwohl man eigentlich unter Leuten ist.
Ja. Ja, eine Szene, die ich so im Kopf habe, ich war ja nur ein paar Tage in New York, aber da bin ich mit der U-Bahn gefahren, also von dir nach Manhattan rein, und da ist irgendein Typ eben bei der Tür gestanden und hatte halt so seine Headphones auf und hat ja so seine Dance-Moves einfach gemacht. Er war so total in seiner eigenen Welt und ich fand das einfach so cool, dass er es einfach machen kann in der U-Bahn und dass es für alle anderen einfach okay war. Da gab es keine komischen Blicke, also eher interessierte Blicke oder belustigte Blicke, aber das fand ich einfach cool, dass er einfach sein Ding machen kann, so sein kann, wie er ist, einfach voll abschäken kann in der U-Bahn und es war einfach okay.
Genau. Also das ist gar nicht so unüblich. Jeder kann sein Leben leben, solange er niemand anderen dabei irgendwie zu nahe tritt oder irgendwie ungut ist, sage ich mal, kann jeder sein Leben leben und seine Interessen ausleben.
Ja.
Und ja, das finde ich eigentlich sehr angenehm. Und es ist einfach wirklich eine Großstadt, in dem Sinne, wie ich bin in Wien aufgewachsen, wie ich Wien nie gefunden habe. Also ich finde, Wien ist zwar natürlich, also für viele, die, sage ich jetzt mal, irgendwie vom Land nach Wien ziehen, ist Wien natürlich eine Großstadt, aber für mich war es immer sehr, ich will nicht sagen provinziell, aber es war schon so, in dem Bezirk, in dem ich aufgewachsen bin, kannte jeder jeden Gleichaltrigen zumindest bis zu einem gewissen Grad, und es gab immer viel Gossip und dies und das. Also das war dann auch schon fast so, als wäre man in irgendeinem kleinen Dorf aufgewachsen. Dabei waren wir mitten in Wien. Und ja.
Ja, da ist die Größe natürlich was anderes von einer 2 Millionen Einwohnerstadt zu einer 8 Millionen
Stadt. Genau, das ist in New York natürlich ganz was anderes. Also
wobei es dort wahrscheinlich so auch die ein oder anderen Gegenden oder Vororte gibt, wo dann wahrscheinlich auch jeder jeden kennt.
Ja und nein. Also ich glaube einfach, dass in New York es gibt viel größeren Turnover. Also es gibt viel mehr Leute, die in die Stadt kommen, und es gibt auch viel mehr Leute, die die Stadt wieder verlassen. Also ich meine, es ist der Why I'm Leaving New York Essay ist ein tatsächliches literarisches Genre geworden.
Sagt mir nichts, aber
es gibt sie sehr oft und sehr viel. Und dadurch ist es, glaube ich, schon so. Also ich kenne zum Beispiel, ich kenne ein paar echte New Yorker, die alle in unterschiedlichen Gegenden von New York aufgewachsen sind. Aber ich kenne auch viele Leute, die nach New York gezogen sind und keine sogenannten echten oder gebürtigen New Yorker kennen.
Mhm. Weil es halt eine sehr internationale Stadt ist.
Weil es eine sehr internationale Stadt ist, und nicht nur international. Auch die Amerikaner, die ich kenne, die meisten sind eben für einen Job oder für die Uni oder so nach New York gezogen und dann halt dort geblieben, aber nicht unbedingt dort aufgewachsen.
Ja, ich finde es interessant, vor allem, weil ich glaube, es wird wahrscheinlich auch jede Person, die man befragt, auch irgendwie was anderes sagen. Aber ich glaube schon, dass die Stadt auf jeden Fall viele Vorteile hat. Und natürlich auch ihre Schwierigkeiten, so natürlich, wie jede Stadt halt.
Natürlich. Also es gibt gerade in New York, es gibt große, große Ungleichheiten und große Ungerechtigkeiten in New York. Also man merkt es ja auch ganz besonders in den, in den, in, in den Wohngebieten und Wohngegenden, dass einfach viele Leute in Brooklyn jetzt, in Gegenden, in denen sie seit 30, 40 Jahren gelebt haben, sich nicht mehr leisten können zu leben, weil wegen Gentrification und diesen Dingen. Also natürlich ist New York nicht perfekt und hat genauso große Probleme, wie es auch große Vorzüge hat. Aber ich denke mal, das ist irgendwo jede Stadt. Und gerade, also ich hab das Gefühl, dass gerade New Yorker, nicht jetzt im Gegensatz zu europäischen Städten, aber im Gegensatz zu anderen amerikanischen Städten, auch gerade junge New Yorker, sage ich jetzt einmal, sehr daran interessiert sind, positive Veränderungen herbeizuführen, was man auch sieht jetzt. In den Medien wird es nicht mehr so stark berichtet, aber seit 40 Tagen gibt es jeden Tag Black Lives Matter Proteste in New York City, die teilweise immer noch tausende Leute anziehen, und das eben jetzt seit über einem Monat. Also es ist schon eine ganz besondere Stadt, auch in dieser Hinsicht.
Ja. Ja, eine Sache, die mir noch einfällt, wie ich dort war, also ich bin ein Uber habe ich mir bestellt und habe mich ein bisschen mit dem Uberfahrer unterhalten, und der hat mir zum Beispiel erzählt, dass viele, viele Leute zwei oder sogar drei Jobs haben, weil es eben so teuer geworden ist in den letzten Jahren, wo ich mir dann schon gedacht habe, wow, also das sind dann so die Dinge, die du oft nicht mitbekommst oder die du halt nicht so siehst, dass viele Leute dort wirklich strugglen, dass sie ihre Miete bezahlen können, dass sie das Essen kaufen können.
Ich kenne viele Leute in meinem Alter, die alle einen Vollzeitjob haben und dann auch noch einen Nebenjob haben für mehrere Stunden in der Woche, weil sie sich sonst nicht leisten könnten zu überleben. Und das sind aber Leute, die ohnehin entweder mit Ende 20 noch bei ihren Eltern wohnen, wenn die in New York aufgewachsen sind, weil sie sich es einfach nicht leisten können, auszuziehen, und ihre Eltern sich teilweise auch nicht leisten können, alleine zu wohnen, und sie quasi gegenseitig voneinander abhängig sind, oder die halt in einer Wohnung wohnen mit 4 Roommates und vielleicht zu 5 mit einem Badezimmer, und die aber trotzdem noch 2 Jobs zu wohnen, um zu überleben. Und dann ist eben die Frage, klar, also irgendwas muss New York bieten, dass die Leute das in Kauf nehmen.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Irgendwann in den nächsten Jahren werde ich dich wahrscheinlich nochmal besuchen kommen.
Jederzeit gerne.
Ich hätte noch 2 Fragen für dich. Und zwar, das eine ist, gab es bei dir während des Studiums auch irgendwo eine Zeit, wo du das Gefühl hattest, du kommst irgendwie nicht weiter, oder wo du dich vielleicht selber blockiert hast, wo du das Gefühl hattest, ich würde das gern machen, aber ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, oder es scheint mir alles so weit weg und so groß? Oder ist bei dir so quasi am Schnürchen gelaufen?
Es ist mehr oder weniger am Schnürchen gelaufen. Ich habe in meinem letzten Semester im Bachelor meine Französisch-Abschlussprüfung versaut. Das hat mich dann schon ein bisschen einerseits verunsichert, weil ich davor eigentlich gute Noten hatte in Französisch, was auch teilweise ein Fehler am System ist, weil ich sicher teilweise auch überbenotet wurde. Und sie sich dann bei der Abschlussprüfung erst überlegt haben, okay, und jetzt benoten wir die Leute so wie, keine Ahnung, wie wir es die ganze Zeit hätten machen sollen.
Weil es vorher keine mündlichen Prüfungen waren und bei der Abschlussprüfung.
Nein, es war eine schriftliche Prüfung, und es waren auch alle unsere, also so gut wie alle unsere Prüfungen waren schriftliche Prüfungen. Nein, die Leute wollten, weil die Unis zu wenig Geld hatten, wollten sie halt niemanden durchfallen lassen. Und damit die Leute nicht wieder in den Kurs kommen. Und somit haben halt die Leute, die einen Fünfer verdient hätten, haben einen Vierer bekommen. Die Leute, die einen Vierer verdient hätten, haben einen Dreier bekommen und so weiter und so fort. Und das war halt dann schwierig, und dann bin ich halt bei der Abschlussprüfung in Französisch durchgefallen. Und das hat mir dann irgendwie schon so ein bisschen, das hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich habe dann die Prüfung 2 Monate später nochmal gemacht und dann auch ohne Probleme geschafft. Aber so in dem Moment war das schon so ein bisschen fast wie ein Denkzettel. Aber sonst muss ich sagen, ist es eigentlich relativ linear verlaufen. Es war eigentlich das größte Problem während meinem Studium, war, in die Kurse überhaupt mal hineinzukommen. Mhm. Also wir haben das Kursvergabesystem im Univis, wie es viele von der Uni Wien auch noch gut kennen, war bei uns nach Präferenzprinzip. Wir hatten kein Punktesystem, wir hatten ein Präferenzprinzip. Und dann kam es halt oft vor, dass bei diesem Präferenzsystem sich 190 Leute für einen Kurs mit 30 Plätzen angemeldet haben. Und ja, und dann kam es auch mal vor, dass ich ein ganzes Semester lang von den 6 oder 7 Übungen, die ich eigentlich besuchen wollte, eine bekommen habe. Und das war eigentlich die größte, also im Bachelor die größte Herausforderung war, dass man wirklich seine Übungsplätze bekommen hat. Und ich bin dann wirklich beinhart jedes Mal in die erste Stunde gegangen, egal auf welchem Platz ich auf der Warteliste war, nur in der Hoffnung, dass genug Leute nicht gekommen sind,
ja,
damit ich einen Platz in der Übung bekomme. Das hat auch immer relativ gut funktioniert. Also ich habe immer zumindest dann noch ein paar Kurse über die Warteliste auch bekommen. Aber das war eigentlich das Schwierigste. Das war dann im Master dann eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Das war im Master dann ganz angenehm, dass es eigentlich so gut wie keine Probleme gab, in die Kurse hineinzukommen.
Ist halt auch ein sehr beliebtes Studium, glaube ich.
Ja.
Was einfach sehr, sehr viele Leute starten und ja, wahrscheinlich auch viele abschließen. Aber sicher ein Studium, wo einfach viele Studierende sind.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja, also ich find's super, dass... oder ich habe einfach das Gefühl, dass du deinen Weg so richtig straightforward gegangen bist. Ich habe mich während meinem Studium schon hin und wieder so ein bisschen im Kreis gedreht. Einfach auch, wo ich eine Zeit lang mal so zweites Jahr nicht ganz sicher war, ob ich das überhaupt, ob das das Richtige ist, ob ich noch was Zweites dazu machen soll. Was sich dann aber auch wieder gelegt hat. Also
es kam schon auch vor, aber es hatte bei mir eher externe als interne Faktoren. Also bei uns war es schon so, dass wir auf der Uni, besonders in der Translationswissenschaft, schon auch oft den Reality-Check bekommen haben von, es ist nicht einfach in diesem Feld zu überleben, da es eigentlich so gut wie keine Fixanstellungen gibt und alle sind Freiberufler und alle kämpfen um die gleichen Jobs und es wird eben mit Agenturen auch viel Dumping betrieben. Und es ist einfach nicht so einfach. Also in dem Sinne habe ich mir dann schon öfter gedacht, so, will ich das jetzt eigentlich und ist das Richtige für mich? Aber es war nie so, dass ich mir gedacht habe, so, interessiert mich das jetzt genug oder möchte ich das wirklich machen aus Interessensgründen, sondern eher möchte ich das wirklich machen aus Berufsaussichtsgründen.
Ja, ich habe gerade zu Anfang meiner Studiumszeit habe ich oft den Satz gehört, du studierst Psychologie, na, du wirst dann nachher beim Mäcki arbeiten. Und solche Dinge, was mich immer ein bisschen geärgert hat, wo ich mir gedacht habe, was soll das jetzt genau heißen? Was natürlich heißen sollte, es gibt keine Jobs in dem Bereich. Was aber auch nicht stimmt und ich bin auch sehr froh, dass ich dann wieder zu mir gefunden habe und einfach bei meiner Wahl geblieben bin, weil es war einfach mein Wunsch, mein Traumstudium. Ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe und mich dann nicht ablenken habe lassen.
Recht hast du.
hast du vielleicht noch zum Abschluss einen Tipp für Leute, die entweder gerade ihr Studium beginnen oder auch eine andere Ausbildung machen oder vielleicht beim Wechsel stehen und jetzt eine neue Karriere starten möchten, wie sie einfach ihrem eigenen Traum nachgehen und ihren Wünschen nachgehen und ihre beruflichen Ziele gut anpacken können?
Dahinter bleiben und dahinter stehen, glaube ich, ist das Wichtigste, was man machen kann. Es gibt einfach so viele externe Faktoren, die einem das Leben erschweren. Also ich kenne so viele Leute, die gerne was anderes machen würden, die aber auf ihren derzeitigen Job angewiesen sind, weil sie sich sonst nicht leisten können zu überleben. Und solche Faktoren machen einfach das Leben viel schwieriger. Und natürlich ist es einfacher, wenn, ich sage jetzt mal, man weiß, dass man Familie hat, auf die man im Notfall zurückfallen kann und dass man ein Unterstützungssystem hat, sowohl finanziell als auch emotional, weil es mit so etwas natürlich dann viel einfacher wird, sich selbst verwirklichen zu können und sich selbst seine Träume erfüllen zu können. Aber ja, generell würde ich sagen, versuchen, Leute kennenzulernen, die in dem Feld arbeiten, Connections aufbauen. Und ja, und dahinter bleiben.
Ja.
Heutzutage kann man, glaube ich, auch mit Social Media schon relativ viel erreichen. Mit Leuten auf Twitter kommunizieren oder auf LinkedIn oder auf Facebook, aber ohne ungut zu sein, sondern
ja.
Und nicht sich erwarten, dass einem jemand etwas schuldet. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Nicht, auf Englisch sagt man so schön, Entitlement zu zeigen.
Also, dass man so das Gefühl hat, mir steht das zu.
Genau, also das sollte man auf keinen Fall, weil ich glaube, dass es einem das viel, viel schwieriger macht, das zu erreichen, was man will. Erstens, weil man nicht auf die Unterstützung von anderen zählen kann, wenn man mit dieser Einstellung herangeht. Und zweitens, weil es, glaube ich, auch die Selbstmotivation ein bisschen einschränkt, wenn man von Anfang an auch das Gefühl hat, das steht mir zu.
Ja.
Dann hat man ja nicht unbedingt die Motivation oder die Energie dafür zu kämpfen, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja, voll schön. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Danke für die Einladung zum Podcast.
Gerne. Ich fand jetzt vor allem auch die letzten Sätze so schön und ich glaube, dass das so vielen jungen Menschen weiterhelfen kann. Und ein großer Grund, warum ich diesen Podcast mache, ist einfach auch der, weil ich mir in der Schulzeit und auch in der Studienzeit oft mehr Support irgendwie gewünscht hätte, mehr Unterstützung in der Form von Rollenbildern auch, dass ich gerne Rollenbilder gehabt hätte, wo, ich meine, es gab natürlich Rollenbilder, aber jetzt nicht so wirklich auf meine Situation, wo ich mir denken konnte, ja, da will ich hin und mit der Person kann ich mich unterhalten und da kann ich vielleicht in einem Gespräch wertvolle Inputs für mich rausziehen. Mhm. Und das ist ein großer Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich das einfach anderen Menschen bieten möchte. Also jungen Studentinnen, jungen Menschen, die eine Ausbildung starten, aber auch ja, Menschen jeden Alters, die einfach vielleicht in einer Phase sind, wo sie gerade nach Orientierung suchen oder wo sie sich umorientieren wollen. Und wie du sagst, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man sich von diesem Glaubenssatz löst, ich muss es alleine schaffen, sondern dass man sich auch ein Supportnetzwerk aufbaut und dass man natürlich bei sich selber startet und die Motivation aus sich selber zieht oder lernt, wie man die Motivation aus sich selber zieht, aber dann auch nicht in diesen Glaubenssatz verfällt, ich muss alles alleine schaffen,
genau.
Sondern dass man einfach weiß, zusammen ist man stärker als alleine. Und auch wenn das jetzt einfach bedeutet, ich höre mir jemand anderen in einem Podcast an, dann hole ich mir ja auch Unterstützung von wem anderen.
Genau.
Ich werde dann in der Beschreibung des Podcasts auch einige Links reingeben von Organisationen, Mentorinnenprogramme, an die man sich wenden kann, weil ich selber im letzten Jahr auch eine Mentorin hatte und weil ich selber bei einem Programm dabei bin, bei Female Factor, was für Frauen ist, die sich selbstständig machen wollen, wo wir uns einfach gegenseitig unterstützen und es ist so wertvoll. Ja, danke, liebe Sonja. Und in diesem Sinne werden wir jetzt noch den Park hier ein bisschen genießen.